Wenn ich morgens mein iPhone einschalte, erscheint auf dem Display immer ein Satz. Und den habe ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was da erscheint, dann welcher Satz. Ein Gebet. Und es hat mich heute Morgen erreicht. Ein starkes Gebet. Das ist jetzt mein Gebet. Aus dem Psalm, Gebetsbuch der Bibel. Und da steht, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Und jedes Mal, wenn ich mein Smartphone einschalte, oder iPhone, dann erscheint dieses Gebet. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Und wer so einen Satz mitnimmt und so ein Gebet, der beginnt und merkt, dass sich sein Leben verändert. Und das ist heute Morgen meine Sehnsucht, dass mein Mund Gottes Lob verkündigt, denn ich weiß, Gottes Lob verkündigen ist zum Wohl der Menschen. Wer Gott lobt und Gottes Güte empfängt, gekrönt wird mit Gnade und Barmherzigkeit, der kann gar nicht anders, als diese empfangene Güte weiterzugeben an die Mitmenschen. Das ist einfach so. So beginnt das 36. Kapitel. Darum sollst du den Leuten von Israel sagen. Wir sagen vielleicht heute, aber was haben wir mit Israel zu tun? Was spielt Israel für eine Rolle? Israel war im Alten Testament das Volk Gottes und spielt heute noch eine gewisse Rolle. Und im Neuen Testament ist die Gemeinde das Volk Gottes und die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Menschen, die die Vergebung durch Jesus angenommen haben, ihn als Messias anerkennen, als den Retter, ihm nachfolgen, gehören zum Volk Gottes. Juden wie auch Heiden. Und im Alten Testament war das den Juden sozusagen vorbehalten, zum Volk Gottes zu gehören. Aber man muss dazu sagen, ich will es nicht abschweifen, aber das Volk Gottes war nie ein ethnisches Volk, ein Ethnos, sondern immer ein Laos, ein Glaubensvolk. Wer glaubt, der gehört dazu. Nicht aus ethnischen Gründen, nicht weil wir Deutsche sind oder weil wir eben vielleicht säuglingsgetauft sind, sondern der Glaube macht die Zugehörigkeit zum Volk Gottes aus, der Glaube. Und das ist eine Trennlinie. Wer glaubt an diesen Messias, der gehört zum Volk Gottes. Wer nicht, der gehört eben nicht dazu. Auch wenn wir das in unserem pluralistischen Denken nicht gern hören, dass es da so Trennlinien gibt. Das ist, wie man ist verheiratet oder nicht verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich habe das Ja-Wort vor Gott und Menschen und auch im Standesamt gegeben. Man kann nicht sagen, ja, du bist so irgendwie verheiratet, weil deine Eltern auch verheiratet waren und du irgendeinen Ring trägst, steht drauf ex pluribus unum, deshalb bist du verheiratet. Nein. Es war eine bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben. So gehört man auch bewusst zum Volk Gottes. Deshalb können wir ohne weiteres sagen, was an Israel geschrieben wurde, gilt auch für die Gemeinde. Das können wir übernehmen und dann uns fragen, was es für uns bedeutet. Und dann geht's hier weiter, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Und jetzt kommt das Heftige und vielleicht auch Demütigende. Nicht euretwegen greife ich ein. Nicht euretwegen, ihr Leute von Israel. Oder nicht euretwegen, ihr Leute der Kirche weltweit oder der Kirche Lindenwiese, greife ich ein. Sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt. Bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinen großen Namen, den ihr entehrt habt, dem werde ich wieder Ehre verschaffen. Das kommt, bevor dieser Vers kommt. Ihr habt meinen Namen durch den Dreck gezogen. Überall, wo ihr hinkommt, entehrt ihr meinen Namen. Schande bringt ihr über mich, sagt Gott. Das ist ein krasses Urteil. Ihr entehrt meinen Namen. Ihr bringt Schande auf mich. Und das spricht er zum Volk Gottes. Nicht zu irgendwelchen Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern zu den Menschen, die zu seinem Volk gehören, eben im Neuen Testament, die Kirche. Nicht, weil ihr so toll seid oder weil ihr denkt, ihr braucht das, sondern es geht um mich, sagt Gott. Es geht um mich. Es geht um mich. Wir Menschen meinen ja, wir sind so die Krönung von allem, die Helden, die absoluten Stars. Deshalb, weil wir so toll sind, sagt Gott, Thomas, du bist so ein feiner Bursche und so toll. Ich schenke dir noch ein neues Herz und einen neuen Geist, dann wirst du noch toller. Gott sagt nein, weil ihr meinen Namen durch den Dreck zieht, weil ihr mich entehrt. Deshalb werde ich eingreifen. Wie haben sie denn Gottes Namen in Verruf gebracht? Und da kommt auch in diesem Text kommt der Grund vor. Sie haben Unschuldige getötet und das Land mit Götzendienst geschändet. Ein starkes Wort, geschändet, jemand schänden, bloßlegen, nackt zeigen, entehren, entblößen, vielleicht gewisse Körperteile abschneiden. Ihr habt mich geschändet, sagt Gott. Und zwei Dinge, ist immer dasselbe. Und das geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Götzendienst, fremde Götter anbeten und Unschuldige, Schwache, schlecht behandeln. Wir haben es vorhin gerade in dem Lied gesungen, das Gegenteil. Schwachen stützen, aufbauen, den Armen helfen. Und wir sind wieder ganz schnell bei dem Doppelgebot von Jesus. Gott lieben und den Nächsten. Das durchzieht die ganze Bibel. Aber wenn wir Gott entehren, dann beginnt es eben auch, dass wir den Mitmenschen schlecht behandeln. Und das ist die Ursünde. Wir bewegen uns von Gott weg, drehen ihm den Rücken zu. Und dann beginnt das Elend mit dem Mitmenschen sich weiter zu entfalten und es wird immer schlimmer. Götzendienst und ungerechtes Verhalten und vor allen Dingen den Schwachen gegenüber. Eine Kirche, die sich nicht um die Schwachen kümmert, wo die Armen und die Randmenschen nicht sein dürfen, nicht willkommen sind, die entehrt Gott. Wenn hier Menschen kommen, die dringendst bedürftig sind und wir sie wegschicken, entehren wir Gott. Die frühe Kirche hat sich immer um die Schwachen gekümmert, immer. Das war ihr oberster Auftrag. Wenn die Patriarchen dazu beigetragen haben oder entschieden haben, dass Babys auf die Müllhalde geworfen werden, weil sie Mädchen sind, es war so, es durften die. Dann sind die Christen gekommen und haben die Babys von der Müllhalde geholt. Die Erbärmlichsten, die Schwächsten, die haben sie geholt und die haben sie sich gekümmert. Und so haben sie andersrum Gott geehrt. Ich versuche das mal darzustellen. Ich bin ja in den letzten Monaten mutig geworden und habe meine Zeichenkünste entdeckt. Es liegt mir überhaupt nicht im Blut, aber Gott kann ja noch Wunder tun. Also, das ist das Symbol für Gott. Kreuz, Gott. Wenn, ich fange anders an, wenn der Mensch, also das ist ein Strichmännchen, könnt ihr erkennen, oder? Ja, super. Wenn der Mensch im Clinch liegt mit Gott, blitzt und donnert, im Streit, wird verstanden, oder? Ja, super. Wenn Lehrerinnen nicken, dann bin ich guten Muts, dass das was wird. Wenn das der Fall ist, gibt's noch einen Dunkelhäutigen, dann blitzt und donnert auch mit dem Mitmenschen. Und das pflanzt sich fort. Zum Mitmenschen. Und ihr erahnt, dass man dann relativ schnell ganz schön viel Ärger und Streit auf dieser Erde hat. Und weil das so ist und sich das fortpflanzt mit unseren Mitmenschen, beginnen die, die vielleicht Gott noch nicht kennen, auch an diesem Gott zu zweifeln und zu hadern und sagen, was ist denn das für ein Gott? So wie die leben, ist ja eine Katastrophe. So wie das Volk Gottes lebt, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist der Kreislauf, der sich schließt. könnte man so darstellen. Ich glaube, die Zeichnung ist verstanden, oder Marc? Ja. Wir können uns vielleicht fragen, aber was sind die übergeordneten Götzen denn? Was sind die übergeordneten Götzen? Da könnte man jetzt vieles, vieles aufzeigen. Aber in der Antike gab es so drei grundlegende Götzen. Und diese drei grundlegenden Götzen haben Namen bekommen und wurden angebetet. Und die gibt's heute noch. Der erste Götze ist der hier. Der heißt Mars. Mars ist der Kriegsgott in der Antike gewesen. Den hat man angebetet. Das ist jetzt kein Bild aus der Antike, sondern eher ein neuzeitliches. Habe ich bewusst so gewählt. Der Kriegsgott, der Gott der Macht, der andere unterdrückt, der andere klein macht. Den hat man angebetet, vor dem ist man regelrecht niedergefallen und hat gesagt, Mars, gib mir Kraft, damit ich die anderen Völker bezwinge, damit ich stärker bin als die anderen. So hat man Mars angebetet, ist ein italischer Gott und die griechisch-römische Götterwelt ist extrem groß. Für jedes Ding gibt es einen Gott, den man anbeten konnte. Heute beten wir diese Götter übrigens an, ohne dass wir es genau wissen, aber im Prinzip ist es dasselbe. Wir haben tausende Maschinen entwickelt, um Krieg zu führen, tausende unterschiedlichste, top ausgefeilt, Supermaschinen. Aber es gibt nicht eine einzige Maschine, mit der man Frieden schaffen kann. Gibt's nicht. Verrückt. So erfinderisch im Kriegshandwerk. Aber es gibt nicht eine Maschine, wie man Frieden schaffen kann. Der zweite Gott ist bekannt. Jesus redet auch von dem. Was denkt ihr, wie der Gott heißt? Mammon. Mammon. Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Man kann nicht Jesus dienen und dem Mammon, der Gott des Geldes. Ich habe gelesen, ich kenne mich da zu wenig aus, ich bin in dieser Welt nicht unterwegs, aber ich habe gelesen, dass wir Computer und iPhones, Apps haben, die in wenigen Sekunden einen Millionenprofit herausarbeiten, weil die Wechselkurse ein bisschen schwanken. Und dann gibt man das ein und dann kauft man virtuell, was weiß ich, wie viel Milliarden und dann verkauft man sie wieder 5 Sekunden später und schon hat man 1 Million auf dem Konto. So soll das laufen. Keine Ahnung, aber das habe ich so gelesen. Und ich habe gedacht, das ist krass, ich glaube das, dass wir aus Wechselkursen Millionenbeträge herausschlagen können, aber wir haben noch kein Gerät erfunden, das die ärmsten Länder aus ihrer Not befreien könnte. Verrückt. So erfinderisch. Aber dort, was drauf ankommt, haben wir nichts erfunden. Der dritte Gott, sie heißt Aphrodite, griechische Göttin. Er denkt, auf was es hinaus abzielt. Das ist die Göttin der erotischen Liebe, der Schönheit, der Sinnlichkeit, die griechische Göttin. Und wenn wir das weiterdenken, produzieren wir heute jeden Tag tausende und abertausende Pornos. Wir haben Maschinen gebaut, dass wir diese Pornos innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Sekunden auf der ganzen Welt verstreuen können und auf der ganzen Welt kann man die anschauen. Aber wir haben noch nicht eine Maschine erfunden, wie man Ehen rettet. Zum Glück macht ihr so ein E-Seminar. Wenn man sich das so überlegt, einfach mal ganz weit eingespannt, ist das echt obertraurig, finde ich. Obertraurig. Wie erfinderisch wir sind. Wie Frauen gedemütigt werden in der Internetpornografie. Halt ihr Geld verdienen. Und die Männer sitzen davor und machen Selbstbefriedigung. Oder gehen anschließend zu ihrer Frau und. Das sind ganz erbärmliche, jämmerliche Handlungen. Und jetzt sagt, und das ist ja das Verrückte, sagt Gott, genau das findet auch im Volk Gottes statt. Das ist das nächste Obertraurige. Diese Götter beherrschen auch euch. und ihr betet sie an. Boah, kommt man vielleicht ein bisschen dem auf der Spur, welche Tragweite Hesekiel hier zur Sprache bringt. Eine krasse Geschichte. Nicht so harmlos, ein bisschen Herz-OP und ein bisschen Tralala und dann ist wieder alles gut. Das sind grundlegende, elementare Dinge, die Hesekiel hier anspricht, die über Jahrtausende schon uns gefangen halten. Und jetzt ist das Verrückte, ja, ich kann darauf nicht eingehen, die Zeit fehlt. All diese Dinge sind von Gott auch geschenkt. Die erotische Liebe ist von Gott geschenkt. Macht ist von Gott geschenkt. Geld. Das sind alles Dinge, die haben was Gutes, wenn wir sie im Sinne des Schöpfers leben und ausleben. Dann sind das wunderbare Dinge. Wir haben erst gestern darüber gesprochen, gab ein Ältestentreffen in Deutschland, und wir haben gesagt, wir wollen Geld in die Hand nehmen, Geld. Und jungen, begabten Theologen eine Ausbildung ermöglichen, ein theologisches Studium, dass das Evangelium sich ausbreitet. Kann viel Gutes mit Geld machen. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Pastoren, kommt jetzt, ich sag's mal so, ordentlich bezahlen. Nicht, dass jeder reicher wird und die Pastoren darben, damit die sich wertgeschätzt fühlen. Man kann mit Geld extrem viel Gutes machen. Ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, also keine Seitenhiebe zum Betreuerteam oder sonst irgendwohin. Ich will damit nur sagen, man kann mit Geld so viel Gutes machen. Deshalb ist Geld per se nicht schlecht, Sexualität per se ist nicht schlecht, Sinnlichkeit per se ist nicht schlecht. Aber es muss alles in der Ordnung Gottes laufen. Und der Mensch hat es umgedreht. Der betet die Sexualität an statt Gott und sagt, Gott, wie hast du Sexualität gedacht? Er betet das Geld an, statt zu sagen, Gott, wie soll ich mit dem vielen Geld umgehen, das ich habe? Und er betet die Macht an, statt zu sagen, Herr, wie soll ich die Macht gut einsetzen? Zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich muss nicht noch weiter ausführen, was da so alles läuft in dieser Welt. Das ist so. Die Folge ist, dass wir Gott das Misstrauen aussprechen. Und dann beginnt es zu kriseln. Und dann werden immer weniger Menschen auf diesen Gott aufmerksam werden, weil sein Volk, die Hoffnungsträger, die Grünen, auch langsam schwarz werden. Das ist so. Ihr merkt, ich habe die Farben bewusst gewählt. Was tun? Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis, muss man wirklich sagen, heraus? Offensichtlich kommen wir nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Wir können uns nicht am eigenen Haar aus dem Sumpf ziehen. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Und in diese Notsituation, in dieses Elend vom Volk Gottes und natürlich von der ganzen Welt, diese Notsituation spricht Gott. All diese Dinge, die wir hier sehen, sind übrigens auch bei uns im Internet, in der wirklichen Welt und in der virtuellen Welt beherrschen die uns. Wer den Südkurier liest, ich bin ja Südkurierleser, und Südkurierleser wissen mehr, ist der Slogan. Hilfe, mein Kind lebt im Netz. Immer mehr Jugendliche sind süchtig nach Smartphones und Computerspielen. Ja, was spielen sie denn im Computer? Mars. Das sind die Spiele. Das sind die vorherrschenden Inhalte der Spiele. Verrückt. Ist verrückt. Da komme ich mit so einem popligen Vers, wenn ich mein iPhone anschalte. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündigt. Aber ich sage euch, der ist stärker und wuchtiger und gewaltiger als dieses Zeug. Was beherrscht uns? Hat uns wirklich in den Krallen. Jetzt kommt dieser Befreiungsschlag des Propheten Hesekiel oder was Gott durch ihn ausrichten lässt. Ich hole euch heraus aus diesem Elend, aus den Völkern, wo das alles praktiziert wird. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Und jetzt kommt's. Dort besprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Scheiß ab, der durch den Umgang mit all diesem Mist an euch passiert ist. All diese Scheiße wird abgespült, kann man so sagen. Schmutz ist ein harmloses Wort. Das haftet an euch. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Götzenherz und andere Menschen unterdrückende Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott rückt die Reihenfolge wieder zurecht und sagt, mir gehorchen, muss zurück, so geht's vor, mir gehorchen, dann wird aus diesen Dingen, die in euch hineingelegt sind, etwas Gutes. Mir gehorchen, das ist das Erste, was ich in euch bewirken will, dass ihr mir wieder gehorcht. Ein gehorsames Herz, die Befehlszentrale, ganz auf mich ausgerichtet. Deshalb muss das Wort Gottes in unserem Herzen wohnen. Deshalb muss man solche Verse einherzen. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das ist das Erste und Wichtigste am Morgen, was die Benediktiner um 5 Uhr als ersten Satz lesen. Das ist der erste Satz, den man zu Ohren bekommt, wenn man in einem benediktinischen Kloster im Morgenlob ist. Herr, öffne meine Lippen. Und man denkt, der erste Satz. Nicht, Herr, wie kann ich meine Aktien vermehren? Herr, wie kann es gelingen, dass ich heute Abend ein Porno reinziehe, ohne dass meine Frau merkt? Und Herr, öffne meine Lippen, dass ich auf dich schaue und dein Lob verkündige und sage, Herr, du meinst es so gut und du hast uns diese Dinge geschenkt, dass wir sie so gebrauchen, wie es du gedacht hast und dann wird das Leben gut und dann wird es genial. Das neue Herz ist das Herz, das Gott gehorcht. Der neue Geist, und wir sind im Neuen Testament, vielleicht klingelt es bei einigen, der neue Geist ist der Geist, Römer 5,5, ja, sagt's niemand. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das neue Herz ist das gehorsame Herz. Der Geist in uns, in unserem Herzen ist der Geist der Liebe Christi. Ein gehorsames Herz, das liebt wie Christus. Wow, was wäre das? Da wären die alle grün, dunkelgrün, hoffnungsvoll, leuchtend, hell. Das wär's. So sind die großen Zusammenhänge in der Bibel. Man glaubt's kaum. Ist wirklich gigantisch. Und jetzt kommt's. So, auf diesem Weg verschafft sich Gott wieder Ehre. Indem ich euch aus dieser, ich sag's heute so krass, Scheiße heraushole, aus diesem Elend, aus diesem Dreck und euch ein gehorsames Herz schenke, ein Herz voller Liebe. So stelle ich wieder die Ehre her, die mir gebührt. Mir allein, sagt Gott. Mir allein. Gott im Zentrum. Wir können Gott ehren und anbeten und dadurch werden wir zu Menschen, nicht zu Unmenschen. Wenn wir Gott anbeten, ehren, ihn anschauen, weil wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind, ihn verehren, dann werden wir ihm ähnlich und wir werden zu Menschen. Der Martin Pfeiffer wird zu Mensch. Kaum zu glauben, aber das wird er. Jeden Tag, wenn er Gott mehr anschaut und sagt, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde, wird er ein Stück mehr Mensch. Ja, das ist ein Like, ein Like. So werden wir Menschen. Krass, aber so werden wir Menschen. In der Gemeinde darf es menscheln, im positivsten Sinn, denn wir sind Menschen, von Gott als Menschen gedacht. Jetzt kommt die nächste Zeichnung. So, das wäre das Elend, Unehre Gottes. Hier wieder das Kreuz, Gott im Zentrum. Wenn der Mensch sich der Liebe Gottes öffnet, sich der Liebe Gottes öffnet, dann wird er sozusagen neu. Gott gehorsam ist. Diese Liebe an den Mitmenschen weitergibt, ihn nicht unterdrückt, dann wird es mehr und mehr und mehr hoffnungsvoll und grün auf dieser Erde. Und dann gibt es noch ein paar, die Jesus noch nicht kennen. Das sind die, die jetzt kommen. Wenn die jetzt die Liebe Gottes, die in diesen Menschen hier, seinem Volk, lebt, dann bekommen die etwas mit. Hier wird es dann ein bisschen schwächer mit der Zeit. Dann bekommen die etwas mit von diesem Gott. So wie es vorher umgekehrt war, dass sich Menschen, die Gott nicht kennen, erst recht von ihm abwenden, werden Menschen, die erneuert sind, das neue Herz haben, das zu anderen Menschen tragen. Das große Ziel in der Bibel ist nicht ein Selbstzweck. Das große Ziel in der Bibel ist nicht, dass ich und mein Gott und es mir gut geht. Das ist nur ein kleines Zwischenziel. Das große Ziel in der Bibel von Anfang bis Ende ist ein ganz anderes. Das Heil ist nicht ein Selbstzweck und Gott will nicht angebetet werden, weil er das von mir, Thomas, braucht. Der freut sich unbändig, wenn ich das tue, aber er hat das nicht nötig. Das hat Gott nicht nötig. Er verschenkt sich. So ist Gott und nicht er will, er will, er will. Er verschenkt sich und sagt, Thomas, verschenk dich auch. Und das große Ziel, das nennt Hesekiel auch, das große Ziel heißt alle Völker. Alle Völker, alle Völker, alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wer den Propheten Hesekiel durchliest, der wird 58 Mal oder 78 Mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mindestens 58 Mal diese Formel finden. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ihr sollt erkennen. Es geht um die Erkenntnis Gottes. Gott soll erfahren werden. Das ist das große Ziel von allen Völkern. Und das beginnt schon ganz vorne in der Bibel. Ganz vorne ein Wort an das Volk Gottes. Beachtet die Gebote, sagt Mose. Beachtet die Gebote und handelt danach. Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voller Achtung auf euch blicken und sagen, wow, wie klug und wie einsichtig ist doch dieses große Volk. Und dann kommt's. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, nahe ist. Er hilft uns so oft und so weiter. Kein anderes Volk hat so gute Gebote und Rechtsordnungen. Das ist das große Ziel vom Volk Gottes, der Gemeinde, dass andere Menschen und Völker aufmerksam werden und dass sie aufblicken zu diesem Gott und dass sie beginnen, jetzt müssen wir irgendeinen roten habe ich in der Hand, dass sie selber beginnen, diese Menschen durch unser Verhalten Gott anzubeten, Gott zu lieben. Das ist das große Ziel. Als Kirche und als Volk Israel haben wir einen Selbstzweck daraus gemacht. Aus Israel wurde ein elitäres Volk. Wir sind die Lieblinge Gottes und wir schotten uns ab und wir grenzen uns ab von allen. Wir sind die Helden. Und die Tendenz hat die Gemeinde immer auch. Wir sind die Besonderen, wir sind die Besseren. Und wir vergessen ganz, dass alles dazu dienen soll, dass die Leute sagen, wow, meine Güte, so wie die Menschen in der Kirche leben und miteinander umgehen. Wow, das ist's. So will ich auch leben. So will ich auch leben. Und diesen Gott will ich auch anbeten, denn der hat's in sich und er ist ein kluger Gott. Verrückt. Das ist das Ziel, dass alle Menschen Gott verehren und alle Menschen Gott anbeten. Jesus sagt es mit anderen Worten am Anfang der Bergpredigt. Die Menschen sollen eure guten Werke sehen und was tun? Euren Vater im Himmel preisen. Nichts anderes. Die sehen eure guten Werke und sagen, wow, was habt ihr für einen guten Gott? Der ist ja genial, der ist ja so gut zu uns Menschen. Seine Ordnungen sind ja genial. Sexualität gehört in die Ehe. Ist ja super, wie die mit Macht umgehen, um andere zu fördern. Das ist ja gigantisch. Und was die mit dem Geld machen, ist ja kaum auszuhalten. Wie viel Gutes die mit ihrem Geld bewirken. Ja, gigantisch. Das ist das Ziel. Und die Leute sollen durch unsere guten Werke Gott preisen und sagen, Halleluja, habt ihr einen guten Gott. Ich habe noch nie Halleluja gesagt, aber das sagt ihr so, das muss ja was Gutes sein. Zu dem Gott beten, ihn verehren, aufstehen beim Singen, ihn zu loben, ha, das mache ich mit. Das hat ja positive Auswirkungen aufs Leben. Seine Gebote halten, wow. Da gelingt ja Leben und ich werde zum Mensch und meine Frau wird zum Mensch und wir zwei Menschen gestalten das Leben im Sinne Gottes und das ist ja genial inspirierend. Sollen sie an uns ablesen, wie wir als Volk Gottes Kontrastgesellschaft leben. Johannes sagt es, der Johannes ist ja der Jünger der Liebe, der redet immer von der Liebe und immer von seinen Siebenerreihen. Sieben Wunder werden berichtet. In der Offenbarung gibt es alles in Siebenerreihen eingeteilt und Johannes, da ist er immer damit beschäftigt und immer noch mit der Liebe, die ist auch sein großes Thema. Und er sagt, liebt einander, so wie Jesus. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Die Welt soll erkennen, bitte nicht zum Selbstzweck, sonst wird es stinkig und miefig. Weg von den Götzen hin zu Gott, aber offen für die ganze Welt. Das ist das große und das große Ziel Gottes, die Anerkennung und Anbetung Gottes. Dazu sollen wir beitragen. Dazu sollen wir unser Leben als Gemeinde führen. Dazu sollen wir unsere Macht und unser Geld einsetzen. Dazu, dass Gott geehrt wird, schön werde, groß wird. Dass das gelingt, ist der Weg, das vorbildhafte Leben seines Volkes entlang der Ordnungen Gottes und mit seinem heiligen Geist der Liebe im Herzen. Merken wir, dass es im Gemeindeleben um viel, 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 viel mehr geht, als ein bisschen Frommsein einüben und ein bisschen Wohlfühlen einüben. Es geht um die Rettung der Welt. Und es geht um die Neuwerdung der Menschheit. Es geht um Gottes große Vision. Und das beginnt, dass wir bereit sind, uns ein neues Herz schenken zu lassen. Und das Geniale zum Schluss an dieser ganzen Geschichte, das Geniale ist Gottes Treue. Dieses Volk war untreu. Götzendienst. Die Gemeinde und die Kirche ist immer wieder untreu. Und das Geniale ist, dass Gott zu dieser Kirche steht. 2000 Jahre, 1500 Jahre bis zur Reformation. Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir barmherzig über die Kirche reden, wie Gott über die Kirche reden. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir andere Traditionen nicht einfach aburteilen und strafen und für falsch und dämonisch anschauen. Denn Gott ist anders. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte, sagt der Psalmbeter, barmherzig. Und gnädig, er rechnet mit der Schwachheit der Menschen und der Kirche. Und unsere Kirche ist fehlerhaft, die weltweite. Und unsere Gemeinde hier ist fehlerhaft. Und die Pastoren unserer Kirche, sage ich auch in Abwesenheit von Daniel, sind fehlerhaft. Die Mitglieder unserer Kirche sind fehlerhaft. Aber da ist ein Gott, der sagt, blickt auf zu mir in eurer Fehlerhaftigkeit. Blickt auf zu mir. Verabschiedet euch von diesen Götzen. Werft sie in den Keller, ins Gülleloch, egal wohin. Dort sind die Gülledämonen, dort sollen sie sich wohlfühlen. Und dann streckt eure Arme aus. Ihr bekommt ein neues Herz und einen neuen Geist. Ihr werdet gehorsam werden und die Liebe wird regieren. Denn Gebote ohne Liebe ist Pharisäertum. Da wird es wieder hart und kalt. Deshalb braucht es die Liebe und das Gebot. Liebe ohne Gebote ist so eine schwammige Geschichte. Aber Gebote und Liebe, die ideale Kombination. Wir feiern heute Abendmahl. Und im Abendmahl geschieht nichts anderes. Gott wäscht uns rein von unserer Schuld. Er vergibt uns, weil Jesus für uns bezahlt hat. Den Preis. Und er befähigt uns zur Liebe zum Mitmenschen. Deshalb redet Paulus vom Agape-Mahl, vom Liebesmahl. Und heute wollen wir wirklich auch im Schwerpunkt das Mahl miteinander feiern, indem wir uns auch mal prüfen und sagen, Herr, wie denke ich und rede ich über die Kirche weltweit und über die Kirche vor Ort? Und wo kommen Götzen in meinem Leben vor? Und wo mache ich Menschen klein? Unterdrück sie. Im Volk Gottes gemeint. Das ist Volk Gottes Text. Und dann habt ihr hier Zettel. Könnt ihr draufschreiben, Herr, es tut mir leid, vergib mir. So und so. Götzendienst. Oder wo ihr Menschen unterdrückt. Zettel könnt ihr zusammenfalten. Hier hinten in die Schlitze stecken. Und dann Abendmahl empfangen. Die Reinwaschung, die Vergebung. Das neue Herz, den neuen Geist und so gestärkt in den Alltag gehen. Und dann mit diesem Gott im Gehorsam und in der Liebe leben. Neu über die Kirche, über sein Volk reden. Neu den Menschen dienen, damit Gott in allem geehrt werde. Der Herr segne euch ganz reich. Amen.
Ihr dürft gerade stehen bleiben zum Segen. Jetzt. Ihr dürft jetzt gern stehen bleiben zum Segen. Jesus hat das, was ihr da hinten auf die Zettel geschrieben habt, hat es erledigt, ein für alle Mal. Es steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Er hat es entsorgt. Und genauso wird der Thomas diese Zettel entsorgen und nicht lesen. Ihr braucht keine Angst haben. Die stehen nicht mehr zwischen dir und Gott. Das ist weg, ein für alle Mal erledigt, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Und es ist eine gute Botschaft. Und ich möchte euch gern jetzt aus dem Epheser noch den Vers zusprechen als Segen, als Abschluss. Epheser 4. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken schenken, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. So, ihr habt dieses neue Wesen und jetzt lebt da drin. Das Alte ist vergangen. Seid gesegnet. Amen.